Hallo meine lieben Enliven-People, willkommen zu Enliven und einem eurer Lieblingsformate, nämlich den Klonkriegen. Und wir haben sie uns ja schon alle angesehen, aber da fehlt noch eines und ich werde das wahrscheinlich immer wieder sagen, weil wir immer noch einen vergessen haben. Aber heute begeben wir uns mal von den Singleplayer-Gefilden in die Multiplayer-Gefilde und reden über das Spiel, das in Kurzform WoW ausgesprochen wird, aber natürlich WoW heißt. Und dazu, wenn man WoW sagt und WoW-Klone, dann muss man natürlich einen anderen Namen auch erwähnen, nämlich den lieben Entenburg, der euch ganz bestimmt ein Begriff ist mit seinen 10-Minuten-Formaten, wo er euch quasi die Komplexität runterbricht, damit das auch in eure Lebenszeit noch irgendwie reinpasst. Und der ist heute hier und darüber freue ich mich mit dir, mein lieber Simon, dass wir uns WoW-Klone ansehen. Hi, sei mir gegrüßt.
Ja, moin moin Michael, danke für die Einladung. Ich mache auf meinem Kanal tatsächlich zum Glück auch viele MMOs, die nicht unbedingt WoW-Klone sind per se, aber natürlich, ne, klar, das war das Role Model schlechthin seit 2004, 2005 und hat natürlich für das Genre Maßstäbe gesetzt, an denen sich dann ganz viele Spiele orientiert haben. Dementsprechend gibt's natürlich einige Titel, die da so ein bisschen zumindest verdächtig sind, in diese Rolle zu passen sozusagen.
Da bin ich ganz gespannt auf deine Expertenmeinung dazu, denn ich finde auch, Klone ist nicht unbedingt ein Negativbegriff, kann natürlich auch positiv sein. Ich meine, gut, die höchste Form der Auszeichnung ist ja auch die Imitation, bis es dann irgendwann ziemlich dreist wird und schade ist es, wenn sie es ja nicht besser umsetzen können, nur noch alles in schlechter. Zu WoW hatte tatsächlich ja jetzt am 11. Februar sein 20-jähriges Jubiläum, das haben wir knapp verpasst. In anderen Teilen der Welt ist es 2004 schon erschienen, am 23. November, da sind wir noch einen Ticken früh dran und hat mittlerweile ja 11 Erweiterungen und bereitet sich auf die 12. vor. Falls ich irgendwas Falsches sage, musst du mich sofort korrigieren. Dann gehe ich nochmal auf die Lehrschule. Mhm. Aber schauen wir uns an, was diesen richtigen großen Hype alles inspiriert hat, was er losgestoßen hat. Aber bevor wir uns die Listen angucken, lieber Simon, ich weiß, die Frage ist fies. Kannst du mir 3 Punkte nennen, die WoW zu WoW machen?
Also das Problem ist, und das werden wir gleich auch bei den Klonen haben, weil Klonen ist meistens etwas, was dann spätestens dann verschwindet, wenn du die Oberfläche verlässt und ein bisschen tiefer reinguckst. Das Problem ist, du hast natürlich nicht das eine WoW, sondern du hast das WoW, was damals released ist, 2004, 2005, das nennen wir heutzutage Vanilla. Mhm. Und das hat sich dann ja im Laufe der Zeit extrem weiterentwickelt, bis zu dem, was wir heute Retail nennen, also das aktuelle Add-on. Und diese beiden Spiele sozusagen, Retail jetzt, also gerade heißt es The War Within, jetzt kommt demnächst Midnight, und Vanilla WoW damals, 2004, 2005, sind gänzlich unterschiedliche Spiele. Das heißt, im Grunde müsstest du erstmal so ein bisschen dich darauf festlegen, von welchem WoW reden wir denn jetzt eigentlich? Das ist schon mal die erste Problematik. Es gibt nämlich nicht das WoW, sondern es gibt Retail-WoW und es gibt Vanilla-WoW. Wir reden aber wahrscheinlich primär von Vanilla-WoW, weil das Spiel war eben, was damals dieser Riesenerfolg war, was so ein Stück weit halt auch das Genre, das Theme-Park-Genre, es gibt ja diese zwei Kategorien, Theme-Park und Sandbox, das eben so stark geprägt hat. Und ich würde sagen, 3 Dinge, die massiv zu Theme-Park gehören, sind einerseits die Art und Weise, wie die Levelstruktur funktioniert, also die Kampagne mit Quests, mit einer gewissen Story. Dann würde ich sagen, die Umsetzung der Instanzen, also ganz klar Dungeons und Raids. Und die dritte Kategorie, wo ich vielleicht sagen würde, das macht WoW zu WoW, ist tatsächlich die Art von High Fantasy, also diese Art von den beiden Fraktionen, Horde und Allianz, dann die Völker, die da eine Rolle spielen, auch ein bisschen der Artstyle vielleicht, auch der war ja dann durchaus sehr prägend. Man hätte ja in eine deutlich realistischere Richtung gehen können vielleicht, wenn WoW nie da gewesen wäre. Mhm. Aber WoW hat ja diesen comicartigen, diesen bunten Stil eben geprägt und etabliert. Und wir sehen auch bei den Titeln, die danach kamen, eben, dass man gesagt hat, okay, das scheint ja gut anzukommen, also machen wir das so ähnlich. Also würde ich fast sagen, vielleicht sogar mehr noch als diese High-Fantasy-Umsetzung, ist auch die visuelle Umsetzung etwas, wo WoW ganz, ganz stark sozusagen prägend gewirkt hat.
Ich liebe das an dir, dass du das einfach so in so Kurz-Essays zusammenfassen kannst und dass man daraus ein ganzes Wiki stricken könnte. Ich liebe es sehr, sehr gerne, mit Simon aufzunehmen. Wunderbar. Das fand ich sehr gescheit. Ich habe viel dazugelernt. Ich möchte noch trotzdem einfließen lassen, weil tatsächlich auch andere Magazine sich der Definition angenommen haben. Und ich möchte einfach nur von dir wissen, zu wie viel Prozent das irgendwie falsch oder richtig ist. Hier noch mal ganz kurz von der Seite Plarium, von der ich noch nie zuvor gehört hatte, die Definition, wann ist ein Spiel ähnlich mit WoW? Zitat, Games können auf verschiedenen Ebenen als WoW-ähnliche Spiele durchgehen. Sie können entweder als handlungsstarke MMORPGs mit Klassen- und Charaktersystemen von WoW inspiriert worden sein oder einfach in einem Fantasy-Mittelalter-Setting mit ähnlichen Grafiken stattfinden. Somit könnten auch die besten Tower-Defense-Spiele oder andere Genres mit World of Warcraft verglichen werden.
Ja, wenn man möchte.
Wenn man möchte.
Und wenn man das für seine Listen braucht, dann kann man ganz viel mit WoW vergleichen. Ich meine, wenn es eine Jump-Taste gibt für Springen, dann hast du auch eine Parallele zu WoW. Also es ist natürlich, in gewissen Bereichen ist es mehr oder weniger sinnvoll, da die Grenze so oder so zu setzen oder da den Vergleich herzustellen oder eben nicht herzustellen. Und ich glaube, WoW, das ist halt in erster Linie eine Spielerfahrung. Mhm. Die in einer gewissen Weise eben ausgeprägt ist. Und ein Tower-Defense-Spiel ist eine komplett andere Spielerfahrung, wer hätte es gedacht, als ein Fantasy-MMORPG wie WoW. Das heißt, diese Grenze zum Beispiel wäre schon fragwürdig. Übrigens, Plarium ist der Entwickler und Herausgeber von dem legendären Raid Shadow Legends. Ah. Ich habe keine Ahnung, warum die eine Liste machen, wie eben diese hier mit WoW-Klonen. Ich habe absolut keinen Plan, was da die Motivation dahinter ist. Aber es ist jetzt nicht unbedingt, sagen wir mal, irgendwie eine klassische Medienseite mit viel Kompetenz oder so, die man jetzt kennen würde aus dem MMO-Coverage-Bereich, sondern eigentlich eben, die machen Mobile-Games so. Und dementsprechend, keine Ahnung, ich weiß jetzt nicht, wie gut das ist, was die da jetzt aufgelistet haben.
Die Liste haben wir tatsächlich im Dokument. Was ich dann lustig finde, ist, dass die Raid Shadow Legends selber nicht in ihrer Liste aufführen. Das hätten sie jetzt auch noch letztendlich machen können, haben sie dann nicht gemacht. Das wäre dann irgendwie zu
Ein kleiner Rest Würde, den man sich bewahrt hat.
Der Download-Werbungs-Button ist nur daneben. Also groß eingeblendet, aber er ist nicht Teil der Liste. Bevor wir uns reinbegeben, ist mir tatsächlich bei meinen vielen Folgen tatsächlich mal ein interessanter Vergleich ist zutage gefördert worden. Nämlich, kennst du das Spiel Kingdoms of Amalur? Re-Recogning, ja, oder klar, wie auch immer das heißt. Ganz merkwürdiger Titel. Und ich finde so, also das es ist halt wirklich auch so eine Grindburg, aber ich finde so vom Grafikstil her sieht das aus, als sei es ein World of Warcraft im Singleplayer.
Ja, und Kingdoms of Amalur war mal ein Titel, der als MMORPG geplant war. Ich weiß nicht, ob du das weißt.
Das weiß ich seit jetzt.
Das war mal die Idee hinter dem Game. Die haben das dann, die hatten, ich glaube, da gab es damals diesen wilden Call, irgendwie, wir haben 10.000 Jahre Story geschrieben sozusagen oder irgendwie sowas in der Richtung war es, nagel mich nicht fest, aber das war auf jeden Fall sehr, sehr groß geplant und eben auch tatsächlich als MMO und irgendwann hat man in der Entwicklung dann realisiert, oh damn, MMOs machen ist gar nicht so einfach und ist vielleicht auch ein bisschen teurer, als man gedacht hätte. Also hat man sich entschieden, komm, dann machen wir es als eben Singleplayer-Titel, den ich übrigens gerne mag, habe das ganz gerne gespielt damals. Aber ja, die Parallelen sind tatsächlich wahrscheinlich auch deshalb so stark, weil es eben mal als MMO gedacht war. Klar.
Spannend. Das ergibt jetzt deutlich tausendmal mehr Sinn. Vielen Dank dafür. Haben wir schon mal eine Singleplayer-Variante als WoW-Klon? Denn ihr seht, Klon muss jetzt nichts Negatives bedeuten. Wir werden mal schauen, wie das gleich mit der Liste aussieht. Ich habe dir verschiedene Listen zukommen lassen, verschiedene Quellen, Reddit, Buffed, mein MMO kommt tatsächlich auch vor. Ich würde gerne dich bitten, dass wir uns mal diese Reddit-Liste anschauen. Und da hat anscheinend vor 2 Jahren jemand mal gefragt, weil er nach WoW-Klon gesucht hat. Da wurden diverse Dinge genannt und hier taucht ein Titel auf, jetzt auch der in anderen Listen auch tatsächlich öfter auftaucht, von dem ich zuvor noch nie gehört habe, aber das sogenannte Elots Online von Oktober 2009. Hast du Berührungspunkte mit Elots Online?
Also ich habe es mal nachgeholt. Ich habe ganz viele von diesen Titeln, auch andere, über die wir noch sprechen werden, habe ich zu ihrer Zeit nicht gespielt, weil ich WoW gespielt habe, also das Original. Oder dann später andere Spiele. Aber viele habe ich nachgeholt natürlich im Rahmen der Beschäftigung mit dem Genre. Und das Problem dabei ist natürlich immer, dass wenn du so einen Titel, der 2009 oder was wann auch immer groß war, wenn du den dann 2024 nachholst, dann ist es nicht mehr dasselbe Spiel. Das Problem hast du immer. Also du kannst nur begrenzt aus der heutigen Perspektive solche MMORPGs dann quasi so nachträglich reviewen oder so, weil einfach die Rahmenbedingungen nicht mehr dieselben sind. Das Genre hat sich verändert, das ist immer so, auch bei anderen Games, aber auch natürlich die Spieler, was die Spieler machen, wer die Spieler sind. Ne? Ganz oft hast du dann irgendwie Bot-Verseuchung, zum Beispiel bei Silk Road Online, wo, wenn du spawnst, du in eine Traube von Bots reinspawnst und irgendwie die echten Spieler mit der Lupe suchen musst und so. Und auch die Aktivitäten. Wenn du jetzt Aktivitäten hast, die viele Spieler voraussetzen und diese Spieler haben nicht mehr allzu viele Spieler, dann sind auch die Aktivitäten natürlich nicht mehr das, was sie damals waren. Und wenn du dann heute da reingehst, kannst du nicht dieselbe Perspektive entwickeln, die Leute hatten, die damals das Spiel gespielt haben, als es florierte sozusagen. Also das schon mal vorab zu allen Titeln, über die wir noch sprechen werden. Ich habe Alots wann war das? 1,5, 2 Jahren oder so, habe ich das nachgeholt im Rahmen meiner 10-Minuten-Reihe. Also es gibt ein Alots Online in 10 Minuten.
Vom 27. Februar 2024, korrekt, ja.
Ja, guck mal, genau. Und das Ding ist, es ist natürlich, also ich habe keinen anderen Spieler gesehen, glaube ich, oder zwei, so, also wirklich für ein MMORPG natürlich zu vernachlässigen. Und du hast natürlich auch, wenn du dann, sagen wir mal, ich spiele ja meistens so 20, 30 Stunden rein, dann siehst du für so einen Ersteindruck in der Regel natürlich nicht, nicht allzu viel vom Endgame oder überhaupt irgendwas vom Endgame. Aber du siehst viel von der Kampagne, du siehst viel vom Artstyle, du siehst viel vom Klassendesign, vom Leveldesign, von der Art, wie die Narrative aufgebaut ist. Und so erstmal so aus dieser Perspektive betrachtet. Und da muss man sagen, hat man sehr, sehr klar gesehen, dass Alotz viele Inspirationen von WoW hat, weil du einen sehr kampagnenartigen Aufbau hast, also mit verschiedenen Narrativen, verschiedenen Startgebieten. Das ist auch so ein Ding, ne? Also WoW hat seine Völker, die haben alle ein Startgebiet, die haben alle eine Geschichte, alle irgendwie einen Bezug zueinander und ergeben halt eine Welt, die irgendwie in sich Bezugspunkte hat und so. Und das hat bei Alotz auch sehr, 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 sehr gut geklappt. Es gab viele interessante popkulturelle Referenzen. Also ich habe zum Beispiel so eine Klasse und so eine Rasse gespielt, da war ich dann später in so einem Dschungel, wo es so ganz viele Dschungelbuch-Referenzen gab und ich habe Shere Khan getroffen und Bagheera und so weiter. Da hat man schon gemerkt, also Kampagne spielt eine Riesenrolle. Das Kampfsystem war fast komplett dasselbe. Du hattest wirklich die typischen Klassenausrichtungen, die es gab. Ich habe da den Hunter gespielt und dann hattest du leider das Problem, dass aufgrund sehr, sehr schlechten, sehr schlechter technischer Performance teilweise die Pfeile, die ich geschossen habe, verschwanden sozusagen, während sie auf den Gegner zuflogen, weil halt irgendwie der Leck das gefressen hat. Das war nicht so geil. Aber ansonsten hast du gemerkt, die Klassen sind sehr ähnlich aufgebaut. Das Combat-System, also klassisch Tap-Target, ne, das ist ja auch so bis heute noch eins, was auch neue Games tatsächlich noch benutzen. Wir müssen natürlich später über Tarisland reden. Das stand, glaube ich, in keiner der Liste drin, aber das ist eigentlich der WoW-Klon und kam ja jetzt erst letztes Jahr, glaube ich, oder vor zwei Jahren. Aber du hast schon gemerkt, dass in Sachen Kampfsystem, in Sachen Gameplay, in Sachen Spielwelt, in Sachen Artstyle, in Sachen Kampagnenstruktur da sehr, sehr viele Parallelen waren. Zum Endgame kann ich leider nichts sagen. Das habe ich nicht getestet, aber zumindest so diese ersten, sagen wir mal so Early- bis Midgame, das war schon sehr nah dran, minus die Qualität, die WoW halt bringt. Und das ist halt ganz oft der Fall bei ganz vielen Spielen, über die wir reden. Da haben wir viele Parallelen, aber oft scheitert es dann spätestens, wenn wir uns tatsächlich die qualitative Umsetzung der verschiedenen Aspekte angucken.
Das war nichtsdestotrotz sehr versöhnlich, also da fandest du jetzt nicht viele harte Worte. Ich fand es von den Bildern, was man auf Steam sieht, sieht es echt sehr hübsch aus, auch nochmal so ein ganz anderer. Mhm. Also ja, man erkennt es, man kennt natürlich die Vorlage, aber ich finde hier auch sind sehr viele spannende Orte dabei. Laut Steam Player Base spielen es aktuell gerade 10 Spieler in genau diesem Moment. Mhm. Und hatte anscheinend mal August 24 so seinen höchsten Peak seit langer Zeit mal wieder gehabt mit 1000 Spielern im August. Das kann aber nicht mit deinem Video zusammenhängen, da liegt ja ziemlich viel Zeit zwischen.
Das kann gut sein bei solchen Games, dass dann immer wieder irgendwie Community-Events stattfinden oder so. Und man muss auch generell zwei Dinge eben einmal festhalten, wenn man über die Zahlen spricht. Das eine ist, oftmals sind diese Spiele tatsächlich zwar auf Steam gelistet und ein paar spielen es noch auf Steam, aber die meisten spielen es über einen parallel existierenden eigenen Launcher. Weiß nicht, ob das bei Alotz der Fall ist. Ich kann mich leider nicht mehr dran erinnern, worüber ich es gespielt habe. Ich könnte mal eben kurz gucken, ob es über Steam war. Aber das ist das eine. Also du hast eben sehr, sehr oft hast du diesen parallelen Launcher, der oft eher da war als die Steam-Präsenz. Und da die Leute auf dem eigenen Launcher angefangen haben, machen sie das auch weiter. Das ist genau dasselbe, wie wenn du jetzt zum Beispiel Guild Wars 2 spielst. Ich habe es tatsächlich über Steam gespielt, sehe ich gerade. Wenn du jetzt Guild Wars 2 spielst oder Final Fantasy oder ESO, ne, das existierte vorher zu Beginn mit einem eigenen Launcher und später auf Steam. Das heißt, die meisten Spieler sind nicht auf Steam. Das muss man einmal sagen. Und gerade bei diesen älteren Titeln, die auch gerne mal etwas fragwürdige Monetarisierungsstrukturen mitbringen, wie zum Beispiel die Asia Grinder, so Metin 2 und so, die werden mittlerweile sehr, sehr gerne und sehr, sehr viel auf Private-Servern gespielt. Weil die oftmals, und das ist so ein bisschen die Ironie an der Geschichte, fairer monetarisiert sind als die Originale. was ein bisschen absurd ist, aber es ist tatsächlich so. Es gibt zum Beispiel bei Metin, das hat eigentlich einen, das musst du dir echt mal vorstellen, das hat ein Autoplay-Feature. Das heißt, du kannst einen Knopf drücken und dann kämpft der in einem gewissen Radius, kämpft dein Charakter halt alleine. Und das gibt's in einer Free-to-Play-Variante sozusagen und das gibt's in einer teuren Variante, die du im Shop kaufen kannst. Also du kannst Geld dafür bezahlen, dass dein Charakter besser alleine spielt, ohne dass du was machst. So. Was an sich schon irre ist. Ja, und es gibt Private-Server, die haben das nicht. Also es gibt Private-Server, die haben gar kein Autoplay. Und ich muss sagen, selbst wenn ich bin jemand, der sagt, ich spiele nur auf Private-Servern, wenn das Spiel tot ist, also wenn das die einzige Möglichkeit ist, das Spiel überhaupt noch zu spielen. Das ist so ein Fall, da würde ich sagen, selbst ich würde da, wenn ich jetzt Interesse an dem Game hätte, sagen, okay, ich spiele lieber auf so einem Server, als auf dem offiziellen, wo dann eben dieser Autoplay-Mist existiert. Von daher, ne, Private Server spielen eine Riesenrolle. Also das sind so zwei Dinge, die man bei diesen Steam-Zahlen immer im Auge haben muss. Das eine ist der eigene Launcher und das andere sind eben die Private Server, die für viele alte Spiele eine Riesenrolle einnehmen.
Wenn du ein World of Warcraft-Charakter wärst, und zwar kein Mitspieler, sondern ein NPC, würdest du dich da auch eher als Professor oder als Mentor sehen?
Ich glaube, da wäre ich so ein garstiger Goblin in Ratchet, ehrlich gesagt. Der versucht, irgendwelche Tigeraugen anzudrehen und sagt, das heilt, keine Ahnung, den Dot vom Schattenpriester, den du vor zwei Tagen bekommen hast. Also da würde ich mich sehen.
Gibt es von
und ansonsten schön unter der Palme chillen und Goblin leben.
Gibt es von dir irgendwelche Fankreationen auf irgendwelchen privaten Servern?
Nee, glaube nicht. Nein.
Dann gebe ich das mal in Auftrag für irgendwelche privaten Server, weil du bist ja auch in der WoW-Szene kein Unbekannter. Vielen, vielen Dank dafür. Du hattest gerade einen interessanten Titel erwähnt. Ich frage nichtsdestotrotz, was ist für dich so der unverschämteste WoW-Klon, der bei trotz aller und selbiger Zutaten es so auf gar keinen Fall hinbekommen hat?
Ich glaube, ich muss fast Tarisland sagen, ehrlich gesagt.
Dann nennt er's.
Denn die Geschichte zu Tarisland sagt dir gar nichts?
Nee, ich höre diesen Namen zum ersten Mal.
Also Tarisland ist ein Spiel, das ist jetzt, es ist, glaube ich, noch nicht gestorben, aber wird bald sterben. Kann ich auch noch mal eben ganz kurz gucken. Ich bin mir relativ sicher, das steht jetzt quasi ziemlich unmittelbar bevor. Also da sind wir gerade sehr zeitaktuell. Ich schau mal eben kurz. Tarisland stirbt am 4. November. Heute!
Nein!
Das ist ja perfekt.
Nein.
Es ist legit heute, am Tag der Aufzeichnung dieses Podcasts.
Nein.
Nicht, wenn das hört, dann ist es also schon tot, aber am Tag der Aufzeichnung, also heute ist der Tod von Tarisland, das ist ja perfekt.
Wow.
Das hättest du dir ja nicht besser ausmalen können.
Wow.
Und Tarisland ist ein WoW-Klon, der es auch wirklich verdient hat, diesen Titel, aus China. Und der deshalb entstanden ist, weil es ja diesen Streitigkeitspunkt gab zwischen eben Blizzard und, lass mich nicht lügen, NetEase, glaube ich, ne? Also der Firma in China. In China brauchst du ja immer so eine Firma, wenn du da irgendwas releasen willst als westliches Studio. Und die hatten da so einen Clinch. Die hatten noch gemeinsam Diablo Immortal gemacht. Und dann gab es Streitigkeiten. Und man hatte also die Verträge aufgekündigt. Und das hatte zur Konsequenz, dass auch generell WoW verschwunden war aus China, weil eben diese Verträge nicht mehr da waren. Und dann hat man gesagt, okay, pass auf, wir machen unser eigenes Ding, machen unseren eigenen, sozusagen unseren Ersatz. Und daraus ist Tarisland entstanden. Und Tarisland war wirklich, das kam dann auch zu uns. Und war am Anfang, haben auch Leute reingeguckt, weil immer wenn es ein bisschen ist wie WoW, ist erstmal ein Grundsatzinteresse da. Deshalb gibt's auch so viele Dinge, die so ein bisschen sind wie WoW. Und da hat man auch bei uns viel reingeguckt in Tarisland. Man muss aber sagen, dass Tarisland schon wirklich eine harte Kopie von WoW in vielen, vielen Bereichen war. Also, ich hatte ja eingangs gesagt, ganz oft verschwindet dann dieses Klon-Ding, wenn du ein bisschen tiefer reintauchst, weil du dann doch signifikante Unterschiede bemerkst. Aber Tarisland ist wirklich ein Game, also das war schon frech an WoW angelehnt. Und dementsprechend würde ich sagen, das ist der Titel, der für mich der krasseste Klon war von allen. Der kam erst, ich glaube 2024 war der Release.
Oktober 24 laut Steam, ja.
Genau.
Ja. Du, auch wenn heute der Todestag ist und ich meine, wir tragen unsere Anzüge, unsere schwarzen, die trage ich seit 30 Sekunden, weil ich jetzt davon erfahren habe. Bist du auch irgendwie kein bisschen traurig, dass heute der Todestag von Tarisland ist?
Nee, also es gab sogar ein paar Dinge, die waren ganz nett bei Tarisland. Da war jetzt nicht alles schlecht und die Qualität war in gewissen Bereichen auch, natürlich, weil es jetzt ein moderner Titel war, der 2024 erst kam. Juni 2024 war der generelle Release, glaube ich. Und dann kam es ein bisschen später auf Steam. Das war jetzt kein Titel, der unbedingt mega trashig war. Zum Beispiel die Dungeons und Raids waren ganz okay. Die konnte man durchaus spielen, die waren sogar ganz nett. Das Klassendesign war eher ein Problem und viele, viele, viele andere Dinge drumherum. Aber man muss leider sagen, unterm Strich ist Tarisland, finde ich, so ein bisschen die Personifizierung sozusagen oder Gamifizierung all dessen gewesen, was man nicht machen sollte, wenn man sich an WoW orientiert, nämlich wirklich Dinge, also fast 1:1 ohne einen eigenen kreativen Input, ohne eine eigene Vision, die das dann doch wieder ein bisschen, ne, wie wir das bei anderen Titeln noch sehen werden, die das nämlich hatten, doch in eine etwas andere Richtung lenkt. Das war wirklich, das war einfach zu nah dran, das hatte zu wenig was Eigenes und deshalb würde ich schon behaupten, dass das kein Verlust ist, ehrlicherweise.
Gut gesprochen, Entenburg, gut gesprochen. Kannst du die Origin-Story deines Namens in kurzen Worten zusammenfassen oder startet damit auch so eine Herr-der-Ringe-Trilogie?
Nö, das geht ganz schnell. Ich bin riesiger LTB-Fan. Ich habe von meiner Mutter ganz, ganz viele LTBs bekommen, die sie selber gelesen hat damals, also die guten aus den 70er, 80er Jahren. die wirklich phänomenal waren, und habe mein Leben lang immer super, super viel lustige Taschenbücher gelesen und Mickey Mouse Hefte gekauft von meinem Taschengeld. Und Entenburg ist eine Mischung aus Entenhausen und dem englischen Begriff für Entenhausen, nämlich Duckburg.
Ah.
Und der vordere Teil und der hintere Teil von dem einen und dem anderen zusammengesetzt ergibt Entenburg. Der Plan war damals nicht, dass es irgendwann mein Job wird und ich das irgendwie Vollzeit mache, sondern ich habe halt damals irgendwie ein Video gemacht für Freunde, mein allererstes Video, und brauchte halt irgendeinen Namen für einen YouTube-Kanal. Da habe ich mir schnell was, ich habe mich immer in Videospielen irgendwie Phantomias oder Darkwing Duck oder Emil Erpel oder was auch immer genannt, also Figuren aus dem Entenhausen-Kosmos. Und hab gedacht, ja gut, dann nimmst du halt sowas in der Art, und so ist halt Entenburg entstanden. Da war jetzt sind keine tiefliegenderen Gedanken reingeflossen, sozusagen.
Ich finde es sehr lustig, das Zitat. Ich habe das doch alles gar nicht geplant. Ja, das machst du versehentlich jetzt schon sehr lange beruflich. Also spannend, spannend, spannend. Welches MMORPG soll ich spielen? Erschien am 6. April 2017. Also, das ist jetzt auch schon 8 Jahre her. Herrgott. Mensch, 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 Mensch. Danke auf jeden Fall dafür. Ich bin letztens, weil wenn man sich die Steam-Bibliothek eines anderen Menschen anguckt, ist es so ein bisschen wie bei anderen Leuten mit dem Kleiderschrank. Man findet sehr, sehr viel über sie heraus. Und ich hatte letztens die Freude, eine Steam-Bibliothek eines Menschen zu sehen, bin dort über den Titel Secret World oder Secret World Legends gestoßen. Und das hat mein Aufsehen erregt oder meine Aufmerksamkeit erhalten, weil ich mir dachte, oh, High Fantasy, Mittelalter, oh, ich kann es auch bald langsam nicht mehr hören, das ist ja so ausgelutscht. Und bei dem Spiel fand ich es irgendwie interessant. Es hat anscheinend so einen H.P. Lovecraft-Hintergrund. Es ist eher so mystisch und so. Die Quests sind so investigativ. Es gibt keine richtigen Rollen, weil jede Rolle nur durch die Waffe, die du trägst, definiert wird. Und das ist dann irgendwann ziemlich abgerauscht. Und ich glaube, aktuell spielen es noch Menschen, aber es sind nicht viele. Secret World Legends als WoW-Alternative, / als WoW-Klon, wie passt das Ganze für dich zusammen?
Überhaupt nicht. Wir haben mit Secret Worlds, hast du jetzt einen Titel angesprochen, wo ich ein bisschen traurig werden muss, weil ich halte sehr, sehr große Stücke aus Secret Worlds. Das war ein Titel, der ganz, ganz anders war, und das ist für das MMO-Genre leider relativ rar, denn in der Tat, das Allermeiste ist High Fantasy und oder generell Fantasy, nicht nur High Fantasy. Und ich muss sagen, persönlich holt mich das mega ab, weil ich liebe Fantasy. Gib mir einen Wald, gib mir einen Ritter und eine Burg und einen Zauberer und ich bin glücklich. Aber ich sehe natürlich aus einer nicht persönlichen Perspektive, wenn man ein bisschen rauszoomt, sehe ich natürlich eine gewisse Traurigkeit, dass das Genre da so eindimensional gecovert wird. Also immer nur Fantasy, ganz wenig Sci-Fi, ganz wenig anderen Kram. Und Secret World war wirklich ein absolut einzigartiges Ding aus vielen Gründen. Einmal, weil es tatsächlich, das hast du ganz richtig beschrieben, diesen H.P. Lovecraft-Horror mit so geheimbündenartigen narrativen Aufbau hatte oder Setting. Dann tatsächlich auch die Art und Weise, wie du gequestet hast, weil es eben nicht so war, wie man das kennt aus den WoW-artigen Spielen. Na, töte irgendwie 20 Eber und dann bring den Brief zum Bürgermeister. Da hast du tatsächlich, legendär ist die Quest, wo du dann im Real Life irgendwie auf eine Internetseite gehen musstest, dafür die Lösung. Also komplett innovative Ansätze. Ist natürlich heutzutage schwierig, weil, ne, wenn du das heutzutage bringen würdest, die Leute würden halt einfach nachgucken. Damals war es tatsächlich so, dass das noch nicht so verbreitet war, dass es so viele Guides und Reviews und Streamer und was weiß ich was gab, sondern da musste man noch ein bisschen selber gucken. Ich habe das damals mit einem Kumpel, als wir das gezockt haben, haben wir eben selber überlegt, wie kommen wir denn jetzt an die Lösung? Und ich weiß, wie begeistert mein Kumpel, der auch viele MMO spielt, von dieser Grundidee war. Secret Worlds war ein geiles Game, weil es hatte nicht das beste Combat und es hatte vielleicht nicht die beste Grafik, wobei die Welt schön umgesetzt war. Aber es hatte eben ein ganz, ganz besonderes Setting und sehr besondere Ansätze. Und es ist super, super traurig, dass das Ding tot ist. Secret World Legends ist, soweit ich informiert bin, nicht dasselbe wie Secret Worlds. Es ist so eine Art, ja, irgendeine Form von Neuauflage, aber es ist nicht original, das Secret World. Und wie gesagt, es ist was sehr Einzigartiges gewesen. Es ist in vielen Bereichen eben nicht wie WoW. Und es ist schade, dass das sich nicht durchgesetzt hat, denn es hätte das Genre sicherlich bereichert.
Was mich jetzt frage, du hast noch kein Video dazu auf deinem Kanal, habe ich gerade rausgefunden. Und ich könnte ja schwören, es gibt bestimmt irgendeinen privaten Server dazu. Wann können wir denn mit einem Video zu Secret World rechnen bei dir?
Es gibt auf meinem Uncut-Kanal, wo die Twitch-Streams landen, gibt's, ich glaube, 2 oder 3 Stunden Gameplay von Secret World Legends. Also wenn du Entenburg und Secret World findest, solltest du das eigentlich irgendwann mal finden. Ich weiß nicht, ob ich tatsächlich, das könnte passieren, noch irgendwann mal ein 10-Minuten-Video dann mache zu dem Secret World Legends, weil das Originale kannst du, glaube ich, gar nicht mehr spielen, soweit ich weiß. Aber es ist halt nicht dasselbe. Also ein 10 Minuten zu Secret World wird's niemals geben, weil das nicht mehr möglich ist. Und Secret World Legends, ich muss mal schauen, wird es wahrscheinlich irgendwann geben, denn der Plan ist so ein bisschen, wie das der von mir extrem geschätzte Just Drive Hayes auch macht, irgendwann mal alle diese alten Klassiker, diese alten wichtigen Titel mal gecovert zu haben. Das ist ja auch mein Plan mit den 10-Minuten-Videos. Also irgendwann wird es damit dran sein, aber eben leider nur Secret World Legends und nicht Secret World Original.
Falls ihr euch das immer gefragt habt und auch schon mal ihm in die Kommentare reingeschrieben habt, hier habt ihr eure Antwort. Gern geschehen. Spannend. Ist ich bin kein MMO-Spieler. Ich habe, glaube ich, weder die Zeit noch die Freunde dazu. Aber ich habe immer mit total Begeisterung die Begeisterung anderer Menschen davon mitverfolgt. Und das würde sogar vom Setting mich am meisten ansprechen. Schade, das zu hören. Ich freue mich auf alles, was von dir noch dazu kommt. Hast du einen speziellen Kandidaten, über den wir sprechen wollen? Ich habe dir sehr viele Namen mitgebracht, aber du bestimmst gerne auch die Reihenfolge.
Also es sind einige, über die man auch sprechen könnte, weil sie wirklich also Hanebüchen sind. Ich weiß nicht, ob wir das auch mitnehmen wollen. Es gibt also eine gute Liste, an der man sich orientieren kann. Ich habe für die Zuhörer hier so quasi unterschiedliche Listen bekommen, unterschiedliche Seiten mit halt Aufführungen. Und die aus meiner Perspektive beste ist, und es verwundert wenig, wenn man sich ein bisschen im MMO- und MMO-Journalismus-Kosmos sozusagen bewegt. Die beste ist die von Massively Overpowered, weil das generell auch eine der qualitativ besten Seiten für MMO-RPG-Content ist. Da kann man sich eigentlich perfekt dran orientieren. Da habe ich auch fast alles von gespielt. Und das sind auch genau die Titel, die ich jetzt genannt hätte, aus unterschiedlichen Gründen. Es gibt auch Listen, wie gesagt, die sind ein bisschen wild. Die von Buffed hat super viel Mobile-Kram. Und da kann ich vielleicht ganz generell mal, ohne dass wir da auf die einzelnen Titel eingehen, sagen, das sind für mich nur sehr bedingt WoW-Klone. Weil, also ja, in gewissen Bereichen sind es wahrscheinlich WoW-Klone, aber für mich das Essentielle bei diesen Spielen ist, dass es nicht der Versuch ist, WoW zu kopieren, sondern es ist vor allen Dingen der Versuch, WoW für Mobile funktionieren zu gestalten. Und das, finde ich, ist nochmal ein bisschen was anderes. Und hat auch ehrlicherweise nicht immer so wahnsinnig gut funktioniert, muss man sagen. Aber wenn es um WoW-Klone geht, wenn wir darüber reden, ey, gib mir ein Spiel, das versucht, WoW sozusagen so ein bisschen aufzugreifen und was für mich eine Alternative darstellt, dann müssen wir eigentlich über die Spiele reden, die in der Liste stehen von Massively Overpowered. Das sind die Titel, die eigentlich wirklich da relevant sind und Aspekte zumindest mitbringen, die man als WoW orientiert bezeichnen könnte.
Ich war auf der BlizzCon 2023 und da hatte ich tatsächlich auch die Frage gehabt an Blizzard, wie sieht's denn eigentlich mit Controller-Support für World of Warcraft aus? Ne? Weil ich könnte mir das auch vorstellen, das auf Konsole zu spielen. Und er meinte, rein aus Accessibility-Gründen gibt es bereits sowas wie eine Controller-Mapping für World of Warcraft. Könntest du dir das auf Konsolen vorstellen, wenn du es dir nicht auf Handy vorstellen kannst?
Ach Gott, es gibt 3 bis 4 Themen, über die ich jetzt reden kann. Thema Nummer 1 ist die Tatsache, dass es das in der Tat schon gibt. Und es gibt einen sehr bekannten Sub-Rogue-Spieler. Sub-Rogue ist eine Klasse, ist der Täuschungsschurke, sehr beliebt im PvP. Und es gibt einen sehr kompetitiven, also mit einer hohen Wertung, Spieler, der tatsächlich YouTube-Videos macht, wo er zeigt, wie er eine mechanisch anspruchsvolle Klasse wie den Sub-Rogue mit dem Controller im High-Rating spielen kann. Sehr, sehr, sehr spannend. Punkt Nummer 2 ist, es gibt jetzt den One-Button-Rotation-Helper. Das heißt, du kannst jetzt auch auf PC quasi deine Rotation mit einem Button, den du die ganze Zeit stumpf drückst, abspielen lassen. Das gibt's dann so eine kleine Strafe. Das heißt, der Global Cooldown wird länger. Also du kriegst nicht so viele Abilities damit durch. Das balanced es dann so ein bisschen, weil die Rotation ist perfekt. Also die macht quasi keinen Fehler. Ne? Und dann, damit es nicht völlig overpowered ist, musst du dann natürlich ein bisschen das counterbalancen. Das dritte Thema ist, dass es tatsächlich jetzt WoW für Konsole geben wird, und zwar mit der nächsten Xbox, weil die nächste Xbox ja ein PC wird. Die wird ja Windows haben, und damit ist klar, dass WoW darauf laufen wird und auch jedes andere MMORPG, also jedes MMO wird auf der nächsten Xbox laufen. Jedes MMO wird quasi zu einem Konsolen-MMO mit der Xbox, zumindest jedes, was auf dem PC läuft, und das ist ja quasi jedes, zumindest jedes Relevante. Und das vierte Thema in diesem Zusammenhang war, genau, dass es auch Leute gibt, die es am Steam Deck schon gespielt haben, was ja auch quasi eine Art von Controller-Steuerung ist. Und das fünfte ist, dass es nicht ganz so einfach ist, ein Tap-Target-MMORPG wie WoW so gut spielbar zu machen mit Controller. Das geht, wenn du ein absoluter Crack bist und richtig, richtig gut. Aber das perfekte Beispiel ist dann natürlich Final Fantasy XIV. Final Fantasy XIV ist ein Tap-Target-MMO mit einem relativ ähnlichen Aufbau wie WoW. Also auch da hast du dann 20, 30 Skills pro Klasse. und muss die irgendwie vernünftig drücken in einem Raid oder in einem Dungeon. Aber die Lösung, die Final Fantasy dafür hat, ist, du hast einen sehr, sehr langen Global Cooldown. Das heißt, der Spieler hat relativ viel Zeit, um, ne, da muss er mit Schultertasten und Kombinationen arbeiten, wenn du 30 Abilities mit dem Controller irgendwie managen willst. Und die Lösung von Final Fantasy ist eben, pass auf, wir machen einen super langen Global Cooldown. Also du drückst ja eine Taste und bis du die nächste drücken kannst, geht wesentlich mehr Zeit rum als bei WoW, wo du quasi 0,2 Sekunden teilweise hast zwischen den Abilities. Bisschen übertrieben formuliert. Und dafür ist aber das Kämpfen auch nicht so wie so ein wilder Ritt. Der von mir sehr geschätzte Content Creator Jesse Cox hatte das mal verglichen. Der meinte, WoW ist für ihn wie so ein wilder Straßenkampf. So mit ganz vielen Procs und Dingen, die du plötzlich drücken musst und die deine Rotation verändern und so. Und Final Fantasy ist mehr wie so ein choreografierter Tanz. Also im Grunde die Schritte sind mehr oder weniger klar. Und dann hast du so Off-Global-Cooldown-Abilities, also Fähigkeiten, die du da so dazwischen webst und die drückst du dann hier und da rein. Aber es geht mehr darum, im Grunde eine Rotation, die relativ klar ist, abzuspulen und die so ein bisschen dann anzupassen an diese kleinen Off-Global-Cooldown-Geschichten. Aber im Wesentlichen ist das viel, viel durchchoreografierter und folgt auch einer viel, viel stärkeren Klassenidee. Also die Klassen von Final Fantasy sind so designt, dass die eine Spielidee haben, mit zum Beispiel einer Ressourcenmechanik. Ne? Ein Red Mage hat halt weißes und schwarzes Mana und dann hast du da immer wieder so Möglichkeiten, Spells, die eigentlich einen langen Cast-Zeit haben, instant zu wirken. Und um diese Ideen quasi spielst du dann immer jede Klasse. Das heißt, es ist nicht so wild und unvorhersehbar, sondern es folgt mehr einer Idee, bei der du viel besser planen kannst im Kopf. Und dann geht's halt darum, dass du mit diesem langen Global Cooldown dann diese Rotation gut hinkriegst. Also man merkt, das ist die Quintessenz, wenn du das funktionierend machen willst, weil Final Fantasy gibt's ja für Konsolen, wenn du das für Controller funktionierend machen willst, dann musst du eigentlich im besten Fall von vornherein das Combat so bauen, dass es halt funktioniert. Und das ist bei WoW natürlich nicht geschehen. Und da ist jetzt der One-Button-Rotation-Helper. Der ist natürlich genau das, was du dann als Konsolenspieler perfekt benutzen kannst. Es gab jetzt allerdings, muss man dazu sagen, auch im letzten Interview, das ist gerade ein Tag alt, also ganz, ganz frisch die Info, mit Ian Hesse-Kostas von Blizzard gab es gerade die Info, dass es wohl keinen Plan gibt, außer halt jetzt dieses Xbox-Ding, das auf Konsole zu bringen. Also das wurde gerade von offizieller Seite gestern im Interview verneint.
Danke, danke, ja. danke dafür. Womit du mir nur noch Thema 6 schuldig bist, hast du das selber schon mal ausprobiert und wie fandst du es? In Kurzform, bitte.
Schöne Überleitung. Nee, ich habe es tatsächlich noch nie ausprobiert. Ich bin generell, was Videospiele angeht, ich bin Controller-Legastheniker sozusagen. Also ich kann mit dem Controller nicht umgehen. Ich bin da also ganz, als hätte ich wirklich irgendwie zwei linke Hände. Ich spiele selbst Souls-Games mit Maus und Tastatur. Von daher teste ich so wenig wie möglich mit Controller. Da bin ich ein bisschen, das ist so ein bisschen so ein persönliches, eigenes, komisches Ding bei mir. Ich kann mit dem Controller nicht zocken.
Falls ihr euch das gefragt habt, jetzt wisst ihr es. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Vielen, vielen Dank für das. War sehr, sehr spannend. Einblick in eine eigentlich an sich simple Frage, die aber sehr viele komplexe Antworten mit sich nachzieht. Wir können auch später gerne in eine Schrottliste gucken, aber wir haben uns jetzt, glaube ich, auch ein bisschen viel Schrott angeguckt. Lass uns mal ein paar gute Sachen angucken. Du hattest tatsächlich dieses Massively erwähnt, tatsächlich Overpowered. 10 Alternativen. Der Artikel ist vom August 17. 2022, also könnte auch nochmal aktualisiert werden, wenn es nicht sogar schon einen aktualisierten gibt, den ich gerade nicht sehe. Aber gehen wir die Titel mal kurz durch und versuch sie mal in Kurzform zu kontextualisieren, warum du fändest, dass es eine gute Vote ist. Warhammer Online.
Also Warhammer Online hat natürlich auch Orks und auch Zwerge und also Klassen beziehungsweise Rassen besser gesagt, die man kennt aus dem WoW-Kosmos. Es hat einen sehr ähnlichen Artstyle, also auch bunt stilisiert. Es hat aber eine gänzlich andere Ausrichtung. Warhammer Online ist ein sau geiles MMORPG, eines meiner absoluten Favorites, leider gestorben, existiert nur noch auf einem Private-Server, der aber sehr gut ist und sehr seriös betrieben wird, im Gegensatz zu vielen anderen Private-Servern, und hat einen ganz anderen Fokus. Der Fokus von Warhammer Online ist Realm vs. Realm PvP-Schlachten. Die sind also wirklich visionär damals umgesetzt gewesen, denn du musst dir vorstellen, wenn du Warhammer Online, und das tut mir leid, ich werde die anderen ein bisschen kürzer machen,
alles aber cool, da muss ich alles sowas okay.
so sagen. Bei Warhammer Online ist es so, du levelst ganz normal, wie bei WoW. Da ist es noch genauso, wie du es bei WoW kennst, außer dass es so öffentliche Quests gibt, wo alle, die gerade in der Nähe sind, mitmachen können. Aber ansonsten gibt es eine typische Levelphase, die du so kennst, und plötzlich bist du irgendwie so Level 15 oder so, und dann siehst du ganz in der ganz normalen Levelwelt, siehst du neben dir irgendwie so ein Areal, und wenn du da drauf gehst, dann beginnt plötzlich ein PvP-Realm versus Realm-Ding. So, dann, du hast ja entweder Ordnung oder Zerstörung als die beiden, also quasi als Horde und Allianz. Und wenn du der einen Seite angehörst, dann gehst du auf dieses Feld, da gibt es dann Objectives, also so Punkte, die du einnehmen kannst. Und das ist quasi ein dauerhaft laufendes Schlachtfeld, was man aus WoW kennt. Nur bei WoW drückst du einen Button und dann ist es eine Instanz und dann sagst du, ich möchte gerne Instanz XY spielen. Und dann portet der dich in diese getrennt von der Welt existierende Instanz. Dann spielst du das und wenn das fertig ist, portest du wieder zurück in die Welt. Bei Warhammer war das integriert. Du läufst einfach, wenn du gerade keinen Bock hast auf Leveln, dann läufst du auf dieses Schlachtfeld, kämpfst dann ein bisschen mit, eine halbe Stunde, eine Stunde, acht Stunden, wie lange auch immer du willst, oder fünf Minuten nur, und dann gehst du wieder weg. Und dann levelst du wieder fünf Meter weiter auf der anderen Straßenseite, levelst du dann wieder und hast dein ganz normales Themepark-Erlebnis. Und das war so mindblowing, das war so fucking mindblowing, als ich das damals realisiert habe, wie das hier aufgebaut ist. Wie gesagt, anderer Ansatz, WoW hat ganz klar Fokus auf Dungeons und Raids, also typische Theme-Park-Ausrichtung. Und Warhammer hat eben dieses Realm versus Realm-Ding, ne, wie auch so ein Dark Age of Camelot oder das Cyrodiil oder World versus World von ESO bzw. GW2. Da sind dann doch die Unterschiede deutlich, aber viele, viele Dinge sind natürlich auch, ne, die Rassen, die Klassen, das Kampfsystem, Tap-Targeting, die Kampagne, das ist schon relativ nah dran.
Das stelle ich mir, glaube ich, auch in Warhammer 40k Optik sehr, sehr cool vor.
Wäre geil, ja. Da hoffen alle drauf, dass es irgendwann mal kommt.
Das klingt sehr, sehr vielversprechend. Machen wir weiter, danke dafür. Age of Conan, das kenne ich tatsächlich. Deine Meinung, ist das hier gut platziert?
Mittelmäßig. Also Age of Conan hat ein ganz anderes Kampfsystem, wie ich finde. Kein typisches Tap-Target, sondern so ein paar actionartige Elemente drin. Es hat natürlich eine Kampagne und auch einen sehr, sehr story-getriebenen Aufbau in der Levelphase. Also da sind die Parallelen da. Aber es hat von den Dungeons, die ich gesehen habe, was ehrlicherweise nur die frühen waren, weil da habe ich jetzt nur einen Ersteindruck zu gemacht, das habe ich nie wirklich viel gespielt, wirkten die doch ein bisschen anders und wirkten so ein bisschen, ja, mehr wie so die Grinder-Games. Aber ja, ich glaube, was bei Age of Conan heraussticht, ist das unglaublich blutige und ernste Setting, auch sehr viel nackte Haut und eben ein Kampfsystem, was doch mehr Action-Elemente drin hat. Mich hat das fast ein bisschen erinnert an so alte Rollenspiele. Fast so, manche Sachen fast sogar so ein bisschen an so alte Piranha-Bytes-Spiele oder so. Mhm. Von daher, da hat es dann doch ein anderes Feeling und ein anderes Erlebnis. Aber war ein schönes Ding. Ich mochte Age of Conan.
Vielversprechend oder auch nicht so vielversprechend, aber wer Blut und Metzel haben möchte, könnte hier bedient sein, wenn WoW nicht düster genug ist oder nicht brutal genug. Mhm. Ja, dieses Alganon hatten wir eben schon drüber gesprochen. Das ist jetzt tatsächlich häufiger aufgetaucht in den Listen.
Nee, wir hatten über Alots hatten
geredet. Siehst du,
absolut keine Ahnung, was Alganon sein soll.
Wollen wir das kurz
raus? Ich höre das zum ersten Mal.
Wollen wir das? Das klingt doch alles gleich. Das klingt alles gleich.
Ja, ja.
Wollen wir mal ganz kurz gucken, was das ist. Finde ich gerade gar nichts so. Das kenne ich gar nichts so. Alganon. Gibt es anscheinend nur in der Steam-Community, wird drüber gesprochen, aber ansonsten höre ich dazu.
Das kann sein, in diesen, was weißt du, was oft der Fall ist, in diesen Listen, ganz oft ist der Fall, dass über Projekte gesprochen wird, die sich so anbahnen oder die in der Entwicklung sind, aber die dann niemals, weil da steht nämlich auch perhaps even in the near future.
Ja, ja, richtig.
Das kann gut sein, dass es einfach niemals erschienen ist. Also mir sagt Alganon absolut gar nichts und das kommt eigentlich relativ selten vor, dass ich in MMO noch nie gehört habe.
Dann können wir das zu den Cold Cases, zu den Akten zurücklegen. Aber schön, dass die Liste voll bekommen worden ist. Danke auf jeden Fall für die Korrektur. Was ich total spannend fand, hast du schon mal von Neocron gehört?
Ja, der Name sagt mir was, aber mehr auch nicht, ehrlicherweise.
Es ist ja ultra spannend. Man würde ja nie drauf kommen, Neocron, ein Cyberpunk-MMO, tatsächlich aus Deutschland. Also wir waren da schon ziemlich weit vorne mit dabei. Anfang der 2000er ist dann halt irgendwann abgeschaltet worden, wie viele MMOs. Und ich habe tatsächlich mal listentechnisch geguckt und da wirst du mir vielleicht widersprechen oder so. Es gibt irgendwie 90 aktive Fantasy-MMOs, aber so gut wie kein einziges Cyberpunk oder Science-Fiction. Star Wars The Old Republic, wo wir gleich sprechen werden. Aber jetzt mal explizit, Cyberpunk ist halt super, super nischig. Also das kennst du gut. Kannst du dir das erklären, warum gerade 90 aktive Fantasy, aber so gut wie kein einziges Cyberpunk-Ding?
Nee, also auch Sci-Fi. Also klar, Cyberpunk wäre natürlich ein cooles Setting, Sci-Fi wäre ein cooles Setting, Horror, ne, Richtung Secret World wäre ein cooles Setting gewesen mit so Lovecraft-Elementen. Das wären alles coole Settings. Und gerade Sci-Fi oder jetzt auch Cyberpunk sind natürlich, oder Steampunk, da gab es einen Versuch mit einem Spiel namens Elion, was dann sehr, sehr schnell gescheitert ist, aus vielen Gründen. Aber das wären natürlich alles Settings, wo du eigentlich sagen würdest, das sind ja absolute Magneten. Also da müsste es ja eigentlich Leute geben, die da mega Bock drauf hätten. Und irgendwie ist das MMO-Genre da mega ausdifferenziert. Ich weiß nicht, warum. Also klar, ne, WoW ist der Titel, der alles geprägt hat und es war halt nun mal High Fantasy. Aber mich wundert es selber. Es gibt super, so, und auch selbst Star Wars ist ja jetzt kein Sci-Fi, wie andere Dinge Sci-Fi sind, sondern das ist ja so, ich nenne das immer gerne eine Mischung aus Fantasy und Sci-Fi. Korrekt. Eigentlich. Und dementsprechend ist es auch nur so halb was anderes. Von daher, ich habe keine Ahnung. Ich würde mir das wünschen. Wir reden immer wieder, auch bei mir im Stream oder so, darüber, wie cool das wäre oder ist, wenn es mal MMO-Projekte gibt in einem anderen Setting als Fantasy. Auch wenn ich persönlich von Fantasy nicht genug kriegen kann. Aber ich sehe ja total, dass Leute, die davon nicht abgeholt werden, halt einfach da total die Arschkarte gezogen haben, salopp formuliert. Und ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht, ob es zu riskant ist, ob die entsprechenden Anlaufstellen da oder die Firmen, die das umsetzen könnten, sagen, das ist uns zu weit weg von dem, was man assoziiert. Deshalb ist uns das Risiko zu groß, das zu entwickeln finanziell. Ich weiß es nicht. Es ist auf jeden Fall super, super bedauerlich, denn ja, das ist wirklich Fantasy, Fantasy, Fantasy.
Ich habe tatsächlich, dazu kann ich euch gerne raussuchen und noch verlinken. Das werde ich auf die Stelle jetzt nicht finden. Aber es gibt einen Blogger, der hat tatsächlich mal 4 verschiedene KIs zu diesem Thema gefragt, weil ihn das auch irgendwie genervt hat. Warum gibt es eigentlich so wenig Cyberpunk-MMOs und so viele Fantasy? Und er meinte, es hängt tatsächlich mit dem Setting selber zusammen, weil Fantasy ja mehr so was nostalgisch Verklärtes ist und Cyberpunk ist halt so unangenehm, ne? Setzt sich mit Zukunftsfragen auseinander, ist so ein bisschen in die Gegenwart und in die späte Zukunft gewidmet, ist sich sehr viel mit Problemen konfrontieren, während man im Fantasy Probleme hat, eher ausweicht. Das ist zumindest so seine Erklärung, die er aus diesen KI-Antworten geschlossen hat. Wie stehst du dazu?
Also mir fehlt so ein bisschen die Begründung, warum das jetzt für MMORPGs dann zutreffend ist, aber für Rolf Singleplayer-Rollenspiele nicht. Weil ich meine, also wo ist denn da der Unterschied? Also klar, ne, du hast natürlich, also Nostalgie spielt bei MMOs eine Riesenrolle, den Punkt sehe ich, was auch ein bisschen dem geschuldet ist, dass die letzten 10 Jahre echt traurig waren in Sachen MMO-Entwicklung, wenn es um neue Titel geht. Und ganz viele Leute, die das Genre mögen, fühlen sich sehr verbunden mit alten Titeln. Gut, bei Rollenspielen ist es auch so, ne? Auch da hast du viele Leute, die irgendwie an Oblivion oder an Gothic 2 zurückdenken. Aber da hast du viel mehr neue Titel, die auch saugeil sind, wie jetzt irgendwie ein Kingdom Come Deliverance oder sowas. Und also den Nostalgiepunkt, den sehe ich schon ein Stück weit. Und dass man sich da in so eine wohlige, na, das ist ja auch, MMOs sind halt, das wäre eher so mein Take, sind halt eine zweite Heimat. Mhm. Das ist ja eine persistente Welt, die wird weiterentwickelt, dein Charakter wird weiterentwickelt, du kriegst neuen Content, es laufen nicht irgendwann die Credits und dann ist der Bums vorbei. Und dadurch, dass es eine zweite Heimat ist, möchte man vielleicht, dass diese zweite Heimat dann einen nicht so konfrontiert mit so dystopischen, zukunftsunsicheren Themen und Aspekten, wie das vielleicht bei einem Singleplayer-RPG dann noch so okay ist, weil es nicht ganz so sehr, wobei das auch eine zweite Heimat werden kann, aber vielleicht nicht ganz so sehr wie bei MMO-RPGs. Das wäre eher so die Begründung, die mir da einfallen würde, muss ich sagen, die ich für ein bisschen plausibler halte.
Würde ich dem Blogger zukommen lassen, dann hat er 4 KIs und einen Entenburg. Sehr, sehr gut. Ich habe manchmal auch das Gefühl, gerade so Fantasy ist es halt leichter, irgendwie Schlachten zu simulieren, während das gerade so Cyberpunk, Science Fiction. Gut, Cyberpunk in irgendwelchen Städten ist es halt irgendwie komisch, dann wären es eher so Bandenkriege. Vielleicht passen manche Genres mit manchen Gameplay-Konzepten nicht zusammen. Ich fand das auch interessant, jetzt Dan Hauser hatte sich auch zu Agent geäußert. Das war mal von Rockstar die Idee, dass man ein Agenten-Open-World-Spiel macht und er meinte, es passt einfach nicht zusammen. Du kannst nicht Stealthy spielen und dann gleichzeitig irgendeine Open-World haben, weil ja eigentlich Agenten in sehr linearen Missionen unterwegs sind. Vielleicht hat es auch damit zu tun, wer weiß das schon. Vielen Dank dafür, auch für diesen Exkurs. Sprechen wir tatsächlich eins, nämlich wenn wir jetzt schon beim Setting sind, Star Wars The Old Republic, wenn man das jetzt immer als MMO-Alternative oder beziehungsweise WoW-Klon oder WoW-Alternative einwirft und man bereit ist, den Fantasy zu verlassen, findet man dann hier eine gute Alternative, deiner Meinung nach?
Absolut. Ich finde auch, Star Wars The Old Republic ist tatsächlich ein WoW-Klon im besten Sinne. Also es hört dann auch wieder auf, ein WoW-Klon zu sein, wenn man die Oberfläche verlässt, weil was Star Wars The Old Republic so fantastisch gemacht hat, war, dass du nicht nur eine Story hattest, die Klassen-Stories, jede Klasse hatte eine eigene Story, die sind berühmt. Und die Narrative war so, dass du, wenn du an einem Punkt warst, wo du jetzt selber eine Entscheidung treffen konntest, dann war das nicht so ein bisschen Alibi-mäßig, wie das zum Beispiel bei Guild Wars 2 ist, dass du irgendwie Option A und Option B hast und dann geht es kurz mal auseinander beim am Ende kommt wieder beides zum selben Punkt, weißt du, so eine Alibi-Entscheidung. Am Ende des Tages landest du eh bei derselben Stelle. Das war bei Star Wars gar nicht so. Also du konntest wirklich massive Entscheidungen treffen in der Kampagne, die dann eben auch ja, NPCs getötet haben zum Beispiel und Verläufe komplett geändert haben und so. Also diese Art von Einwirkungsmöglichkeit in die Narrative für ein MMORPG ist bis heute unerreicht. Dann hast du bei Star Wars natürlich einen riesen Fokus auf den, ich sag mal, die Umsetzung des Universums und auch den Produktionswert. Der Soundtrack ist cineastisch oder cinematisch und ist wirklich, also die könnte auch aus den Filmen stammen. Die Art und Weise, wie viel Mühe man sich gegeben hat mit den Schauplätzen, mit den Planeten, ist hervorragend. Du hast ganz viele Parallelen zu WoW, hast du in dem Themepark-Aufbau. Das heißt, sehr wichtig ist die Kampagne, die Levelerfahrung und dann natürlich im Endgame der Fokus auf Dungeons und Raids. Auch da haben wir es ein bisschen anders umgesetzt und es gibt so Weltraumschlachten. Gibt natürlich ein paar Unterschiede, aber der Grundfokus ist schon sehr ähnlicher. Und auch das Kampfsystem ist ein Tap-Target, relativ unspektakulär, wie ich behaupten würde. Auch nicht ganz so gut gealtert, leider, wie ich finde, aber eben auch folgt dem Tap-Target von WoW. Nur bei Star Wars ist es halt eben, das ist jetzt wirklich deshalb ein WoW-Klon im besten Sinne, weil es halt diese Strukturen nimmt oder diese Ansätze und die halt für sich unglaublich gut umgesetzt hat. Das hat alles wahnsinnig viel Qualität, das ist nicht billig kopiert, sondern das ist unglaublich sinnvoll eben adaptiert für das eigene Universum, das du abbilden möchtest und die Anlaufstelle für eben diese Star-Wars-Fans, die du sein möchtest im MMO-Bereich. Und deshalb würde ich sagen, ja, es hat sehr, sehr viele Ähnlichkeiten zu WoW, aber im besten Sinne. Und nicht einfach dumm kopiert und blind kopiert, sondern eben mit ganz vielen eigenen Ideen und ganz vielen eigenen Umsätzen und einer viel, viel größeren Fokussierung auf die Narrative. Dementsprechend, ja, aber halt richtig gut.
Ich sehe gerade, dein 10-Minuten-Video dazu ist von 2018, vom November. Also das jährt sich jetzt fast schon nach 7 Jahren. Wie hoch ist die, ist das unter den MMOs, die du nur privat beruflich spielst, wobei man das bei dir wahrscheinlich kaum trennen kann? Also ist das etwas, was du heute noch auspacken würdest, wo du heute noch mal vielleicht ein Update zu machen würdest? Oder blickst du eher nur mit schönen Erinnerungen an deine Zeit mit Star Wars Old Republic zurück?
Nee, also das kann man super noch spielen. Ich persönlich spiele das jetzt nicht privat. Also du kannst es nicht einfach trennen bei mir, was privat und was beruflich ist, aber ein bisschen schon.
Bei mir auch nicht.
Weil wenn ich abends Feierabend habe, so dann spiele ich eigentlich fast nur noch privat. Und das sind dann wirklich die Spiele, die ich dann auch eben privat spiele. Aber ich würde schon sagen, also das kannst du prima noch privat spielen. Das kannst du prima noch richtig als Main-MMO spielen. Ich persönlich tue das deshalb nicht, weil ich das Kampfsystem mittlerweile zu altbacken finde. Und auch wenn das von WoW nicht so viel besser ist, aber also von Retail schon und von Classic sogar schlechter. Aber da habe ich halt eben einen sehr, sehr starken persönlichen Bezug. Nichtsdestotrotz, für mich ist das ein MMORPG, was hervorragend noch spielbar ist. Ich bin jetzt nicht persönlich der größte Star-Wars-Fan. Also bei mir wäre es dann eher Herr der Ringe online. Hm. Das wäre so der Titel, den ich dann auch ab und zu noch privat spiele, weil ich halt, Stichwort Fantasy-Nerd, halt ein wesentlich größerer Herr-der-Ringe-Fan bin. Aber beide Spiele, die mittlerweile echt viele Jahre auf dem Buckel haben, Lotro noch mal deutlich mehr, also Herr der Ringe, beide kann man noch super als Main-MMO spielen. Also Star Wars ist noch ein relevanter Titel. Da zählt die Frage auch so ein bisschen drauf ab. Definitiv. Den kannst du noch beruflich und privat super spielen.
Ich finde es sehr lustig, dass diese Dialogfelder, das Dialogdesign, das sieht 1:1 aus wie aus Mass Effect.
ja, ist ja BioWare auch.
Ja, spannend. die Frage, was du privat spielst, finde ich super interessant. Die will ich auch noch beantwortet haben. Wir machen aber ganz kurz noch weiter mit der Liste. Gut, dass wir die von Buffed liegen gelassen haben. Ich glaube, da hättest du vielleicht gucken wir gleich für den Ausraster gleich noch mal ganz kurz rein. Ich nenne dir 3 Titel und du kannst entscheiden, über welchen du sprechen möchtest. Einmal Wildstar, Runen der Magie, wahrscheinlich Rune of Magic. Ich habe es tatsächlich gerade auf Deutsch übersetzen lassen. Und Riss mit Doppel-S.
Rift ist der Originaltitel, genau.
Google-Übersetzer macht manchmal lustige Dinge. Ja, Rift, genau.
Ja, ja. Oh Gott, das ist so schwer, weil das sind alles Titel, über die man super sprechen könnte. Gerade Wildstar natürlich ist einer der tragischsten Titel des ganzen Genres, weil das war irre Qualität. Wahrscheinlich muss ich über Wildstar reden, auch wenn ich es echt schade finde, nicht über Rift reden zu können. Ein Satz zu Rift. Rift war in vielen Bereichen ein MMO-Klon, aber Rift hatte eine, das meine ich mit, wenn du die Oberfläche verlässt, dann hört das auf. Rift hatte eine Sache, die ganz anders war und das waren diese Risse, diese namensgebenden Risse, die riesige Open-World-Events waren, die WoW in der Form nie hatte und wo ich schon sagen würde, da hatte Rift eigentlich ein tolles Alleinstellungsmerkmal ein Stück weit und dümpelt jetzt seit Jahren in so einem furchtbaren Maintenance-Modus vor sich hin, wo nichts mehr passiert, keine Updates, ist echt traurig. Aber gut, Wildstar. Also, Wildstar ist ein MMORPG, das tatsächlich viele, viele Parallelen hatte zu WoW, ganz klar. Es hat aber auch viele Abgrenzungsgründe. Und einer dieser Abgrenzungsgründe ist wahrscheinlich auch einer der Gründe, warum es eben gestorben ist. Wildstar hatte einen cartoonigen Stil, noch mal ein bisschen cartooniger sogar als WoW. Mit einem Setting, das was ganz Eigenes war, was super cool war. Da wieder nicht wie WoW. Das war nämlich eine Mischung aus Sci-Fi, Fantasy und Wilder Westen.
WTF, okay.
Ja, ja, also wirklich krass, wirklich krass. Und hatte auch eine tolle, und da haben wir wieder eine Parallele zu WoW, eine ganz, 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 ganz tolle Präsentation der Kampagne und der Narrative. Wenn du die ersten Dungeons gemacht hast, dann hattest du immer so kleine, super cool produzierte, comicartige Sequenzen, wo dir der Inhalt vorgestellt wurde quasi und so ein bisschen auch die Story drumherum. Das war irre geil. Und das Kampfsystem war ganz anders, wieder überhaupt keine Parallele zu WoW. Das war nämlich so ein Action-Combat-artiges oder hybrides Ding mit so sehr vielen Flächen, die dir telegraphed wurden, mit denen du gearbeitet hast. Und ein Endgame-Aufbau, der wieder genauso wie bei WoW auf insbesondere Dungeons und Raids und für die PvPler irgendwie eine Arena und Schlachtfelder oder so, ausgelegt war. Aber, und jetzt kommt der wesentliche Punkt, Wildstar ist entstanden in einer Zeit, in der WoW zunehmend vercasualisiert wurde, um es mal so zu formulieren. Also am Anfang war es ja bei WoW so, du hattest irgendwie 40-Mann-Raids und du musstest diese ganzen Leute managen und das war super aufwendig, zeitaufwendig und anstrengend. Und irgendwann haben die Spieler da nicht mehr so die Zeit und Geduld für gehabt und dann hat sich ja WoW entwickelt. Ne, wie wir eingangs gesagt hatten, Classic ist ja nicht mehr das, was heute Retail ist. Das heißt, die Raids sind nicht mehr 40, sondern wird dann immer weniger. Heutzutage kannst du auch mit 10 Leuten raiden. Es ist viel einfacher in der Organisation. Es braucht nicht mehr so viele Vorbereitungen. Damals musstest du keine Ahnung, wie viele Consumables, also Tränke und alles Mögliche mitbringen. Das ist heutzutage alles viel, viel einfacher. Und Wildstar war so ein bisschen in einer Zeit, in der Raiden in WoW immer simpler wurde, war Wildstar so ein bisschen der Gegenentwurf. Da waren es dann wieder super viele Leute, die du managen musstest. Super anspruchsvolle Raids, die auch wirklich schwer waren. Und was Wildstar damals gefehlt hat, war das, was Retail-WoW heute so gut macht, nämlich ein MMO für alle zu sein. Weil Wildstar war so ein bisschen das, ne, dieser Gedanke, der verloren gegangen war, dieses Hardcore-Raiden. Aber es hatte keinen LFR. LFR ist Looking for Raid. Das ist quasi das Raiden für Casuals. Das Leute, die nicht so tief drin sind, trotzdem die Möglichkeit haben zu raiden und etwas zu machen, was jetzt für einen richtigen Raider nicht so viel mit Raiden zu tun hat, aber was halt trotzdem, ne, ein cooler Inhalt ist, der halt für Casuals auch genau perfekt ist. Und meine These ist, ein gutes, erfolgreiches MMORPG braucht das, was Retail-WoW heutzutage hat, nämlich Raiden für verschiedene Spielertypen. Für die Hardcore-Leute, da gibt's Heroics und Mythisch und eben auch für die Casuals, die dann LFR raiden können. Und Wildstar ist sicherlich auch daran gescheitert, dass es eben diesen Casual-Modus nicht hatte, sondern im Endgame ultra anspruchsvoll und komplex und schwierig war. Und das hat dann zu wenig Leute leider dauerhaft binden können.
Hast du manchmal den Eindruck, dass es fantastische MMOs gibt, aber dass die Zielgruppen dafür entweder nicht mehr existieren, nie existiert haben oder dass dieses MMO eigentlich viel zu früh erschienen ist?
Ja, klar, auf jeden Fall. Also es gibt diese Geschichten, dass irgendwie die Zielgruppe leider zu klein ist, aber eigentlich sind die Ansätze ganz geil. Da gibt's zum Beispiel einen Titel, den ich persönlich super, super cool finde im Indie-Bereich, ist Projekt Gorgon. Es gibt so ganz, ganz viele Oldschool-inspirierte Indie-MMOs, die gekommen sind und die viele haben keine sonderlich hohe Qualität in meinen Augen. Aber Projekt Gorgon ist ein ultra cooles Projekt, was von zwei Leuten auch gemacht wurde. Leider ist die Frau, glaube ich, mittlerweile verstorben. Der Mann macht es noch so ein bisschen weiter. Aber da steckt wahnsinnig viel Liebe und wahnsinnig coole Ideen und ganz viele kreative Ansätze drin. Also da, glaube ich, wird einfach diese Indie-Community ein bisschen zu klein für sein. Weil, na, klar, bei zwei Entwicklern hast du natürlich nicht die Qualität bei der Grafik oder dem Gameplay. Es gibt auch Spiele, die kamen zu früh. Na, auch Wildstar, Wildstar kam nicht zu früh, sondern kam zu eindimensional. New World kam zu früh oder zu spät, je nachdem, wie man es sieht. Also das gibt's immer wieder so, dass du denkst, ey, unter anderen Bedingungen, ne, wenn's zu einer anderen Zeit mit etwas anderen Vorzeichen gekommen wäre, dann hätte das viel, viel krasser werden können. Klar.
Da du es ja gerade schon angesprochen hast, wollen wir über das Amazon, MMO, Amazon, wie auch immer man das abkürzen will, kreativ. Wollen wir mal kurz über New World reden und wie weit weg ist es von World of Warcraft?
Also schon ziemlich. Die Idee von New World damals war ein ganz anderes. Also es gab viele Ideen. Die Entwicklung ist wirklich so ist ein bunter Blumenstrauß. Du hattest ganz am Anfang, hattest du die Vision, so ein Survival-Open-World-PvP-artiges Spiel mit Souls-like-Elementen zu machen. Das war die Alpha 1. Dann gab es die Idee, okay, wir konzentrieren uns, wir streichen das mit dem Survival und mit dem Spieler bauen wirklich Bases, also so ein bisschen wie bei Pax Day oder so. Oder bei Enshrouded, ne, was mehr Leuten was sagen wird, was ja ein saugeiles Survival-Rollenspiel ist. Sondern du hast dann gesagt, okay, wir streichen das mit diesem, die Leute bauen ihre eigenen Siedlungen, wir streichen das mit diesem krassen Survival-Ding, wir machen jetzt ein Territorialkampf-MMO. Also, ne, es gibt die Idee, war, du hast eine Map, da gibt's dann Städte und die Leute kämpfen um diese Städte. Und irgendwann hat man gesagt, naja, pass auf, das ist uns ein bisschen zu PvP-lastig und PvP ist zwar relevant, aber ist der kleinere Teil. Also mehr Leute spielen PvE als PvP und am besten machst du eigentlich PvP, wenn du jetzt nicht ein kleines Indie-Ding werden willst, ne, und war ja klar, die wollen zu den Großen gehören bei Amazon. Also machst du es am besten so, dass es halt dazukommt für die Leute, die Bock drauf haben, aber nicht der Fokus ist. Und dann hast du irgendwann gesagt, nach Release allerdings erst, wir brauchen jetzt eine Kampagne, was machen wir denn jetzt? Als New World released ist, gab es eine einzige Queststruktur, nämlich töte 10 Zombies und loote 5 Kisten. Und die nächste Quest war, töte 5 Zombies und loote 10 Kisten. Und du hattest nichts, du hattest kein Endgame, du hattest keine Narrative, nicht wirklich irgendwie Dialoge oder Cutscenes oder irgendwas Krasses, sondern das war wirklich dieser Open-World-PvP-Aufbau ohne irgendwas, was ein Theme-Park-MMO auszeichnet. Und dann haben die gesagt, ja, aber wir wollen aber ein Theme-Park-MMO werden. Ist denen ein bisschen spät eingefallen, denn die Theme-Park-MMOs, das sind ja die am erfolgreichsten sind. Also Spiele wie WoW, wie ESO, wie Final Fantasy, wie Guild Wars. Wir wollen jetzt ein Theme-Park-MMO sein plötzlich. Und oh scheiße, dafür brauchen wir ja eine Narrative. Da brauchen wir ja eine Kampagne, wir brauchen Queststrukturen, die mehr sind als nur töten und abgeben, sondern vielleicht auch mal eine Escort-Quest oder was weiß ich. Und wir brauchen viel mehr Instanzen. Wir brauchen einen viel größeren Fokus auf unsere Expeditionen heißen, die was quasi Dungeons sind und vielleicht irgendwann auch mal Raids, die dann gekommen sind. Und all diese Schritte sind also quasi während der laufenden Entwicklung oder während des laufenden Betriebs vorgenommen worden. Das heißt, du hast irre viel Zeit verloren, indem du erstmal jahrelang irgendwie nachträglich eine Kampagne nachgeschoben hast, die von Release an hätte da sein sollen. Also das war das große Problem bei New World. Denen ist viel zu spät eingefallen, was sie eigentlich sein wollten. Und dann haben sie permanent sind sie hinterhergelaufen, dann gab es Probleme mit der Engine. Und diese Idee, wir wollen so ähnlich sein wie WoW in Theme-Bug-MMO, kam viel zu spät. Und New World hatte schon das Kampfsystem von New World. Dem siehst du so hart an, dass es mal angedacht war für PvP. Das hat super wenig Abilities, viel zu wenig eigentlich für ein PvE-Theme-Bug-MMO. Das ist durch und durch gemacht für PvP und da funktioniert es auch perfekt. Also das Combat ist für PvP eines der besten aller Zeiten in meinen Augen. Aber halt eben für PvP, weil da kam das her, da liegen die Wurzeln. Und die haben nie diesen Turn, also diesen Switch geschafft, so richtig gut. Und das ist eben die Tragik von New World, dass wenn sie es von vornherein so gemacht hätten, oder, deshalb meinte ich, es kam entweder zu früh oder zu spät, entweder wenn sie es von vornherein wie ein Theme Park gemacht hätten, oder, das wird auch viel diskutiert, wenn sie ihrer Vision von der Alpha 2, von diesem Realm versus Realm Territorial-Ding, dem konsequenter gefolgt hätten, weil das haben die irgendwann komplett links liegen gelassen, haben nichts mehr gemacht für Spieler, die das mochten. Auch das hätte erfolgreich werden können, aber die haben keins von beiden so richtig vernünftig gemacht. Und ja, das ist halt sicherlich einer der Hauptgründe, warum es gescheitert ist, klar.
Identitätskrise als Konzept. Ja. Sehr, sehr gut. Wir hatten das tolle Beispiel Kingdoms of Amalur gehabt. Hättest du dir New World als Singleplayer-Ding besser vorstellen können, wenn sie es mit MMO so gar nicht drauf haben?
Ja, hätte klappen können, wenn du von vornherein die Vision hast und es auch von vornherein so machst, hätte es vielleicht klappen können, das stimmt schon. Aber ehrlicherweise, mein persönlicher Wunsch wäre gewesen, dass du das tatsächlich, also die Vision der Alpha 2 umgesetzt hättest. Also das Territorialding, da gibt es noch nicht so viele, die das gut machen. Theme-Park-MMOs haben wir viele, die sehr gut sind. Und ich glaube, wie gesagt, von dem, was wir vom Combat gesehen haben, auch die Atmosphäre in der Spielwelt, das Ding ist, wenn du einen Baum hackst in New World, dann klingt das nicht nur geil, sondern du hörst das wirklich durch den ganzen Wald quasi. Du hörst es auch, wenn du irgendwie hunderte Meter weiter an irgendeinem Felsen gerade kauerst und da irgendeinen Erz abbaust, dann hörst du das. Und das hat ja einen Grund, warum das so designt wurde. Der Grund war, okay, du hörst, da ist irgendwo ein Spieler. Und das ist halt relevant, weil es gibt ja auch Open-World-PvP, es gibt ja auch Kämpfe um eben Gebiete und da ist das halt einer dieser Indikatoren, die auch Gameplay technisch sozusagen relevant werden, weil du darauf reagieren kannst und weil dieses Sounddesign eben so großflächig aus einem guten Grund angelegt ist. Und ich glaube, das wäre wirklich ein cooles Ding gewesen, was wir noch nicht so viel haben, was relativ frisch gewesen wäre. Aber die haben halt diesen Ansatz komplett ignoriert irgendwann und links liegen gelassen. Also das wäre das, was ich mir gewünscht hätte, muss ich ehrlich sagen.
Kam das schon mal vor, dass vielleicht so ein Indie-Studio oder ein kleineres, mittelgroßes Studio auf dich wegen aus Beratungsgründen zugekommen ist, dass du einfach mal drüber schaust?
Nee, leider nicht. Ich würde das gerne machen, ehrlich gesagt. Also erstmal, weil mir das super viel Spaß macht und weil ich glaube, ich könnte das ganz gut, aber leider gab es diese Chancen oder Möglichkeiten bisher noch nicht. Nee.
Falls irgendwelche Devs gerade zuhören, Simon wäre interessiert. Was mich zu einer anderen Frage bringt, bevor wir mit unserer Liste weitermachen, aber ich wittere schon hier, dass man hier mehrere Parts draus machen kann, solange Simon mitmachen möchte. Aber lieber Entenburg, wie steht's eigentlich mit eigenen MMO-Plänen bei dir? Könntest du dir sowas vorstellen? Hast du schon irgendwas in der Schublade rumliegen, wo du nur noch auf den Developer oder den Publisher wartest?
Ja, ich habe die Frage, kommt natürlich manchmal so, ey, wie würde eigentlich dein MMO aussehen? Und man muss halt realistisch sagen, das ist natürlich super schwer. Also die MMO-Entwicklung ist generell aus vielen Gründen schwer und manche glauben, man kann irgendwie immer so die Lieblingselemente aus den MMOs, die man so mag, irgendwie in einen Topf werfen und dann ne, zusammenrühren und dann wird ein gutes MMO draus. Das ist natürlich leider nicht so einfach. MMOs sind ultra komplexe Gefüge, weil du verschiedenste Spielertypen hast, ne? Die Casuals, die Leute, die Mounts farmen, Transmogs farmen, Erfolge farmen. Du hast die Hardcore-Leute, du hast die PvP-Leute, du hast die Story-Leute und alle müssen irgendwie ein rundes, zusammenhängendes, gutes Erlebnis haben in einem MMO. Das ist systemisch, ist es eine Mammutaufgabe. Und das ist nicht, man sollte sich nicht der Illusion hingeben, dass man einfach sagen kann, ja, ich nehme irgendwie das Sandbox aus ArcheAge und irgendwie das Kampfsystem aus Guild Wars und die Instanzen aus WoW und dann wird es ein geiles MMO. Ich habe natürlich schon ein bisschen mal drüber spekuliert, ne, zu überlegen, ey, wie sähe denn dein Traum-MMO aus? Ich habe mir, das wäre so ein anthropomorphes MMO, was schon ein Problem wäre. Also das wäre eigentlich die Vision, die ich habe, aber die müsste ich scrappen, wenn es erfolgreich werden soll. Weil die Leute wollen Menschen spielen. Die Leute wollen nicht irgendwie die anthropomorphen Tiere spielen. Das wäre so meine Idee gewesen. Na, ist ja auch nochmal so die Frage, was wäre das MMO, was du gerne machen würdest? Und was wäre das MMO, was du gerne machen würdest, was auch einen Erfolg hat auf dem Markt? Zwei ganz unterschiedliche Fragen.
Korrekt.
Ich habe da so ein bisschen schon drüber nachgedacht und so ein paar grobe Konzepte, aber jetzt nicht irre ausgearbeitet, weil, also warum? Also die Wahrscheinlichkeit, ich bin nicht Stephen Sharif, ich habe nicht Millionen mit irgendeinem dubiosen Saft gemacht. Ich werde leider nie so ein Projekt machen können, befürchte ich, auch wenn es cool wäre.
Aber würdest du ein Video dazu machen?
Ja, könnte man vielleicht mal machen. Da habe ich schon ein paar Mal drüber nachgedacht, ja, doch.
Gern geschehen für die Erinnerung. Großartig. Wir haben in dieser einen Liste nicht mehr so viele Sachen drin. Ich finde es aber, du hast die ganzen ganz gut einsortiert, einkontextualisiert. Hier wäre noch auf Platz 9 Project Titan.
Das ist, wenn ich das gerade nicht verwechsel, genau, das ist das, was quasi gescrappt wurde, also eingestellt wurde von Blizzard, woraus Overwatch geworden ist.
Ach, witzig, stimmt, steht
das
auch.
Das kommt
hier
erstens sowieso von Blizzard und zweitens ist es eben, ne, das war mal als MMO gedacht, dann hat Blizzard aus welchen Gründen auch immer gesagt, nee, machen wir nicht, haben sie jetzt ja leider auch bei ihrem Survival-Game gemacht, was ich gerne gesehen hätte, und haben gesagt, wir nutzen jetzt aber die Arbeit, die wir da reingesteckt haben, machen da irgendwas draus und dann ist halt Overwatch da draus entstanden. Da kann man jetzt natürlich wenig zu sagen, weil niemand weiß, was das für ein MMO geworden wäre, keine Ahnung.
Finde ich immer spannend, ne? Gecancelte Sachen und wenn dazu noch Gameplay existiert, dann fühlt man sich so ein bisschen wie ein Archäologe, der sowas aus dem Internet ausgräbt. Die größte Fundgrube aller Zeiten. Ich habe noch ein paar Fragen an dich, aber lass uns dann vielleicht noch mal ganz kurz in Plarium reingucken, die wir am Anfang so böse abgeschmäht haben. Es kann ja sein, dass vielleicht ja doch ein bisschen Gold hier drin steckt. Sie nennen halt Alouds Online, ja, verstehen wir schon. Wie stehst du zu Kandidaten wie Neverwinter oder Skyforge?
Also Neverwinter ist gar nicht mal so ein schlechter Call. Das ist zwar auch ein Spiel, was diverse Unterschiede, also signifikante Unterschiede mitbringt. Das ist ein Pen-and-Paper-MMO, das heißt, das Ganze basiert eben auf dem Pen-and-Paper-Universum Dungeons & Dragons. Hat auch einen sehr comicartigen Stil, hat auch eine sehr, sehr große Fokussierung auf die, also die Story logischerweise und auf die Instanzen im Endgame. Hat ein ganz anderes Combat, hat ein actionartiges Combat-System, kein klassisches Tap-Target. Aber ist sicherlich ein Titel, den man da so ein bisschen gröber nennen kann, sozusagen. Das hatte eine super geile Idee damals mit der, ich glaube, Foundry hieß das. Das war so ein Baukasten. Das war auch in meinem ersten Neverwinter-Video war das noch drin, da habe ich das gelobt. Das war so ein Baukasten, da konnten die Spieler selber Quests mitmachen. Mm. Und die anderen Spieler konnten die dann spielen und konnten dann so ein bisschen Ingame-Belohnungen sozusagen als Belohnung, als Wertschätzung demjenigen zukommen lassen, der das dann gebaut hat. Und das wird dann wahrscheinlich, wurde es dann irgendwann ausgenutzt und ne, mit den typischen Inhalten versehen. Also das wurde dann kaputt gemacht, basically. Und dann haben wir es leider verloren. Aber das war eigentlich eine super, super cooles Tool, gerade bei einem Pen and Paper, also wo eigenes Kreieren von Geschichten ja sowieso schon im Vordergrund steht, hat das natürlich passt wie Arsch auf Eimer und sehr, sehr schade, dass das verloren gegangen ist. Aber ja, also das Fantasy-Ding, der Artstyle, die Kampagne, das Endgame, da gibt es schon einige Parallelen. Also Neverwinter ist kein schlechter Titel.
Hörst du Plarium, das passt schon. Ich lese zum Beispiel ja auch sowas von Dragon Age Inquisition, also das sind halt so Singleplayer-Alternativen. Kann man das vergleichen oder ist das schon der Oberflächlichkeit zu viel?
Also ich finde, es ist der Oberflächlichkeit zu viel, ehrlich gesagt. Aus vielen Gründen. Da ist ja das Kampfsystem auch komplett anders. Also klar gibt es ein paar Parallelen und es ist Fantasy und so, aber nee. Also die Liste ist ehrlicherweise Neverwinter war jetzt ein Glückstreffer, aber da ist Arcage drin. Und ich muss sagen, dass Arcage da drin ist, das ist an Absurdität nicht zu überbieten, weil Arcage ist das genaue Gegenteil von WoW. Und ich muss es mal eben kurz vorlesen für die Zuhörer. Also die haben Arcage da drin, in einem Artikel, wo es um Games like WoW geht. Und die Erklärung ist, Achtung, Alternativen zu WoW können sich sogar genremäßig unterscheiden, ne? Also da haben sie schon ein bisschen selber drauf hingewiesen, aber jetzt pass auf, und trotzdem viele Gemeinsamkeiten aufweisen. In Arcage wird deshalb ein Sandbox-MMORPG geboten, in dem Spielern viele Freiheiten geboten werden. Hierin kannst du nicht nur Nerven auf reibende Kämpfe austragen, sogar auf hoher See, sondern sogar Landwirtschaft betreiben, ausgeklügeltes Justizsystem und so weiter. Also es werden nur Dinge genannt, die ganz anders sind. Und es wird kein einziger Aspekt genannt, der diese Gemeinsamkeit wäre. Und es ist hanebüchen, das zu nennen, weil WoW ist ein Role Model für Theme-Park-MMOs. Theme-Park-MMOs als Idee, dass wir Story-Driven, also die Kampagne ist narrativ getrieben und hat eine typische Quest-Struktur und im Endgame warten Dungeons und Raids. Das ist ja so das Exoskelett sozusagen von Theme-Park-MMOs. Und Arcage ist das genaue Gegenteil für Sandbox. Arcage ist das Role Model, das beste Sandbox-MMO aller Zeiten, wo eben genau nicht diese Dinge im Vordergrund stehen, also Instanzen und eine Kampagne, auch wenn es das auch ein Stück weit gibt. Aber der große, große Fokus ist eben genau das Gegenteil. Das sind nämlich die Dinge, die du als Spieler eben selber machst. Wirtschaft spielt eine Riesenrolle, Open-World-PvP spielt eine Riesenrolle, Kämpfe um Burgen spielt eine Riesenrolle, dass du einen eigenen Garten hast, wo du Güter wachsen lassen kannst und dann kannst du die von A nach B bringen und je nachdem, wie viel Risiko du gewillt bist einzugehen, sogar über hohe See, fällt die Belohnung mehr oder weniger gut aus. Also typische Risk-Reward-Philosophie, die ganz, ganz maßgeblich ist für Sandbox-MMOs. Alles an Arcage ist quasi die Antithese zu WoW. Es ist so ein komplett anderer. Arcage ist geil, ist eines meiner liebsten MMOs aller Zeiten, genauso wie WoW. Sondern auch zwei der MMOs, die ich am meisten gespielt habe. Und also es ist wirklich, ich könnte wenige MMOs nennen, die so weit weg sind von WoW wie Arcage, muss man ehrlicherweise sagen. Es ist crazy.
Das liebe ich aber tatsächlich an diesem Format, dass man sich mal ganz nah an die Vorlage heranbegibt, überhaupt mal rausfindet, was macht die Vorlage, was macht das Original eigentlich so zum Original und dass man so weit weg wie möglich kommt. Ich finde den Zoom dieses Formates ganz, ganz toll, was du auch gerade näher ausgeführt hast. Sehr, sehr cool. Das ist unser Feedback an Plarium. Entenburg war so, also ein Guest war ganz gut und den Rest muss man, glaube ich, nochmal streichen und neu machen. Vielen, 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 vielen Dank, Simon. Da sehe ich großes Potenzial für eine ganze Reihe, weil wir haben noch so viele zu besprechen. Das entscheidest du bitte selbst. Hättest du prinzipiell Interesse an sowas?
Ja, klar. Kann man durchaus machen. Ewig über diese Themen reden.
Das liebe ich. Meine Leidenschaft. Das liebe ich auch am Podcasten mit dir. Beantworte uns zuletzt noch die Frage, was spielst du gerade privat? Spielst du gerade MMOs privat oder spielst du Cozy Games?
Ich spiele immer MMOs privat, immer. Also ich spiele nicht immer nur MMOs, zum Glück. Ne? Ich bin ja Videospiel interessiert und liebe Videospiele generell und spiele auch anderen Kram, wenn auch nicht so viel wie MMOs meistens. Aber ich spiele immer MMORPGs und im Moment, also sind es dieselben. Mein Main-MMO ist WoW. Das ist mittlerweile sein eigenes Netflix. Wenn du ein WoW-Abo hast, dann kannst du damit Retail spielen, du kannst Classic spielen, du kannst Hardcore spielen, du kannst Legion Remix spielen, das ist gerade so eine Auskopplung. Du kannst ab und zu mal Plunderstorm spielen, es gab Season of Discovery als so eine Art Classic Plus Beta, demnächst wird Classic Plus wahrscheinlich angekündigt werden. Also wer ein WoW-Abo besitzt, der besitzt quasi das World of Warcraft Netflix. Da kommt man immer auf seine Kosten. Und ansonsten liebe ich gerade Guild Wars 2. Hervorragendes MMORPG, eines der besten aller Zeiten. Hervorragendes Combat. Ganz viele Leute, die enttäuscht sind davon, dass New Worlds jetzt eben tot ist, flüchten gerade so ein bisschen auch dahin, auch zu Recht in meinen Augen. Und ich hatte New World viel gespielt, bevor es dann jetzt eben den Call gab, dass es nicht nur eben keine neuen Inhalte gibt. Das hätte ich noch so halbwegs verkraften können, natürlich super schade gefunden und klar ist es ein Stück weit dann auch das Ende von dem MMO, aber wenn die Server weiterlaufen würden, dann hätte man eben trotzdem noch eine Motivation zu sagen, ich spiele jetzt. Aber wir wissen eben, dass in den kommenden Monaten die Server verschwinden werden. Also nicht wie bei Rift oder bei anderen MMOs, die dann im Maintenance-Modus laufen, wo dann wenigstens die Server noch da sind, auch wenn keine neuen Inhalte kommen. Damit ist es das Ende und damit ist auch bei mir leider das Interesse an New Worlds bis zur Abschiedstournee, die es dann nächstes Jahr als Abschied geben wird, daneben leider erloschen. Weil es auch wahnsinnig wehtut. Also
ja, ja, klar.
Im Moment, das ist jetzt so ein Side-Diskurs, aber ganz viele Leute, die jetzt gerade New World spielen und auch weiterspielen wollen, verstehen nicht, wie weh das tut. Und wenn die dann die Frage stellen, warum hören denn jetzt die Leute auf, du kannst doch das Spiel noch die nächsten Monate spielen. Aber versucht ein bisschen Empathie zu haben, wenn du New World wirklich geliebt hast. Und du bist jetzt in diesen Orten, wo vor ein paar Tagen, bevor es diese Ankündigung gab, standen da noch 30, 40 Leute an diesen Spots oder in der Stadt oder ne, haben diese Server bevölkert. Und jetzt gehst du da durch und es ist eine halbe Geisterstadt. Und dich erinnert es auf Schritt und Tritt eben an diese Entscheidung und an diese Vergänglichkeit. Dann ist es nicht so einfach. Das ist ja auch ein emotionaler Prozess, den du durchläufst, wenn du, na, Stichwort MMOs sind zweite Heimaten, wenn du dann dich verabschieden musst und wenn du dann eben dich einloggst und du siehst permanent eben die Konsequenzen dieser Ankündigung, dann nicht jeder kann jetzt einfach weitermachen und kann einfach weiter zocken. Also an die Leute, die da so ein bisschen sich fragen, warum das so ist, versucht euch ein bisschen hineinzuversetzen, wirklich in die Leute und die emotionale Tragweite dieser Entscheidung auch. Deshalb, also New World ist da, ich kann in New World im Moment nicht spielen. Und ich werde es auch wahrscheinlich nicht mehr spielen, bevor ich dann mich nächstes Jahr verabschieden werde.
Vollkommen, vollkommen verständlich. Ging mir genauso, nicht ganz vergleichbar, aber mit Assassin's Creed Brotherhood, dem Multiplayer, der da von Ubisoft zweimal hintereinander abgeschaltet worden ist. Das war übelst bitter, weißt du, erste Abschaltung, dann so, nee, wir holen ihn noch mal kurz zurück und dann zweite Abschaltung. Das sind sehr digitale Schmerzen. Womit ich nur noch zur allerletzten Frage komme, wünschst du dir mehr WoW-Klone oder denkst du dir, nee, reicht mir eigentlich?
Da muss man ein bisschen weiter ausholen, leider, sorry.
Kein Problem.
Denn die Antwort lautet ja, aber nicht, weil ich jetzt nicht der Meinung wäre, dass es nicht irgendwie geiler wäre, wenn wir mehr MMOs hätten, die anders sind als WoW, wenn wir mehr andere Settings hätten, andere Ansätze, sondern die Situation im MMO-Genre ist folgende. Wir haben in den letzten 10 Jahren, also wirklich 10 Jahre, haben wir 2 MMORPGs, westliche MMORPGs bekommen, die man als gut bezeichnen kann. Das sind einmal New World. Und ich meine, New World hatte viele Probleme. Also da reden wir schon von einem MMO, das zwar richtig krasse Qualitäten hat, aber auch richtig krasse Probleme. Und Albion Online aus deutschem Hause, was auch sehr, sehr tolle Qualitäten hat, aber auch sehr nischige Ansätze und auch eine nicht ganz so tolle Monetarisierung und ne, also auch so ein bisschen, so ein paar Vorbehalte gibt. Aber das sind 2 MMOs, die krasse Qualitäten hatten. Das sind 2 Stück in 10 Jahren. Wir hatten eine absolut florierende Zeit, so zwischen, sagen wir mal, 2010 und 2014. Da kam alleine nur in dieser Zeit, das sind 4 Jahre, zwischen 2010 und 2014 kam ESO, kam Guild Wars, kam Final Fantasy, kam Star Wars, kam aus dem asiatischen Bereich Spiele wie Terra, Arc Age, Black Desert 2014 in Korea und so weiter und so weiter. Also da kam wirklich, da konntest du gefühlt keine 2 Monate durchlaufen lassen, ohne dass irgendein geiles MMO kam. Und in den letzten 10 Jahren sind es halt 2, zumindest aus dem westlichen Bereich. Das heißt, irgendein neues gutes MMO würde ich mit Kusshand nehmen. Wir sind am Punkt der absoluten Verzweiflung. Da spielt keine Rolle mehr, ob ein Spiel ein WoW-Klon ist oder nicht. Die einzige Rolle, die spielt, ist die, ob es ein MMO ist, was halbwegs was taugt oder nicht. Egal, wie sehr das oder wenig das erinnert an WoW. Hauptsache, es ist mal, es kommt ein bisschen was aus dem Osten. Jetzt kommt demnächst kommt Ion 2 zum Beispiel und wir hatten Fortnite Liberty und so. Aber das sind alles immer Spiele, die nur begrenzt tauglich sind für viele hier im Westen, weil es einfach Gründe dafür gibt, inhaltlicher Natur. Da will ich jetzt nicht so sehr drauf eingehen. Aber westliche Spiele, das ist egal, wie viel oder wenig WoW die sind. Hauptsache, die kommen. Also wir würden alles nehmen. Wir sind an einem Punkt, der absolut, wir würden alles nehmen. Es ist völlig egal. Gib mir irgendein westliches MMORPG, was ein bisschen was taugt und ich bin glücklich. Das ist der Punkt, an dem wir sind. Diese WoW-Klon-Debatte ist sozusagen ein Luxusproblem, das wir nicht mehr führen aktuell in der MMO-Szene sozusagen.
Mit der Antwort hätte ich.
Das ist eher ein historisches Phänomen.
Mit dieser emotionalen Antwort hätte ich jetzt nicht gerechnet. Ich wusste nicht, was diese Frage auslöst. Nichtsdestotrotz bin ich dankbar, dass du uns hast dran teilhaben lassen. An dieser dystopischen Sicht in Kurzform. Gib mir etwas, solange es gut ist. Ist mir ganz egal. Nur bitte, bitte, bitte mehr MMOs. Verstehe ich voll und ganz. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank für diese Folge. Vielen Dank für diese Ausbeute. Das war ein super interessanter Ritt durch den Kosmos der Kosmen. Also mit noch größeren Spielen lässt sich nur schwer beschäftigen. Ist meiner Meinung nach auch eines der größten Genres. Lieber Simon, lieber Entenborg, komm bitte unbedingt wieder. Das war großartig. Vielen Dank.
Ja, hat mich auch sehr gefreut. Danke, dass ich mich mal wieder auslassen konnte und hoffe, es war eine schöne Folge für alle Zuhörer. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Also von meiner Seite aus definitiv, und ich kann jetzt schon sagen, dass die Community, dass ihr wahrscheinlich gerade sprachlos da sitzt. Ganz, ganz toll. Leute, vielen, vielen Dank fürs Reinhören. Wenn ihr das auf YouTube gehört habt, dann wisst ihr, dass es das auch auf Spotify und Apple gibt, also überall, wo ihr eben Podcasts hören könnt. Und wenn ihr noch an Bonus-Content interessiert seid, lecker, lecker Bonus-Content, dann schaut bitte bei Steady oder den YouTube-Kanal-Mitgliedschaften vorbei. Da gibt's meine Analysen, Reportagen, alles Specialige, was euch interessieren könnte. Und alle Leute, die hinter der Paywall sind übelst glücklich und würden sich freuen, wenn ihr auch dazukommen würdet. In diesem Sinne, enlife das Leben, embrace das Chaos und vielen Dank. Haut rein, ciao.
Tschüss.